Neue Woche, neuer Podcast und die Pinguins machen genau da weiter, wo sie in der letzten Saison aufgehört haben mit unglaublich gutem Eishockey. Es war ein Champions Hockey League Auftakt nach Maß, oder?
Absolut, richtig geiler Heimsieg gegen den Titelverteidiger, gegen Genf. Wer hätte das gedacht, außer mir und dir. Danach leider eine knappe Niederlage gegen Lausanne, aber ich glaube, wir können da trotzdem mit leben.
Absolut, dann haben wir die kühle Frage zur größten Überraschung der Saison mit im Gepäck. Wir reden ganz kurz über den Eismanager und daten euch da ab. Und wir werfen einen Blick auf Sonderjysk und Rouen. Geiler Name, wirklich. Weil das sind unsere kommenden Gegner in der Champions Hockey League. Viel Spaß mit Folge 193.
Der Pinguins-Podcast der Nordsee-Zeitung mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown-Pinguins-Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de.
Es ist der 10.9. Hier spricht der Drei-Punkte-Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und man, also sagen wir mal so, die Saison ist keine zwei Spiele jetzt alt und ich bin schon wieder sprachlos, was abgeht. Ne? Also wir starten direkt mit einem riesen Ausrufezeichen in diese Champions Hockey League Saison hinein. Es ist der absolute Wahnsinn. Und Malte, da muss ich, kann ich mir fast die Frage, glaube ich, ja, klemmen. Aber wie geht's dir?
Ich glaube, mir geht's heute besser als dir gestern, oder?
Ja, stimmt. Ich habe schon ein kleines Hängerchen gehabt. Ja.
Erzähl mal, Nico, was ging ab am Wochenende in Good Old Ritterhude?
In Good Old Ritterhude war, glaube ich, das größte Fest der Umgebung. Hier ging die Luzi ab, Malte. Und ich war mittendrin. Und das am gewissen Alter kannst du das einfach nicht mehr so wegstecken. Und genau dieses Alter habe ich anscheinend erreicht. Und da braucht man so zwei Tage, um wieder klarzukommen. Genauso war es jetzt auch. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Es war sehr, sehr gut. Jetzt bin ich wieder bei nahezu 100%. Ich kriege meinen Schnupfen irgendwie nicht weg. Das ist irgendwie die ganze Zeit konstant da. Es ist jetzt wieder ein bisschen schlimmer geworden. Aber das soll die Stimmung nicht trüben. Ich konnte unglaublich gutes Eishockey sehen, immerhin. Wie ist die Stimmung bei dir? Du warst in Düsseldorf unterwegs.
Ich war in Düsseldorf, habe aber am Freitag selbstverständlich das Spiel auch geschaut. Mit dem Vater meiner Freundin, meine Freundin, der Bruder war auch noch da. Also volle Kapelle, hab die DEG-Crowd da dann das Pinguinspiel geschaut und endlich mal gutes Eishockey gesehen. Nee, war natürlich richtig geil, hat Spaß gemacht. Dann war ich am Samstag beim Fußball-Länderspiel Deutschland, 5-0.
Auch erfolgreich.
Konnte man auch machen, Glück gehabt. War auch super Stimmung. Und dann Sonntag zeitig zurückgefahren, damit ich auch das 18-Uhr-Spiel gegen Lausanne noch gucken konnte. Und das hat eigentlich auch Spaß gemacht, ja, muss ich sagen. Gut. Deswegen kann ich mich nicht beschweren, mir geht's gut.
Sehr schön, sehr, sehr schön. Und damit es uns allen noch besser gleich geht, wenn es jemand auch nicht so gut gehen sollte, lass uns mal über das erste Spiel sprechen. Der Titelverteidiger der Champions Hockey League, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, war in Bremerhaven zu Gast. Wahrscheinlich vorher noch nie was von Bremerhaven gehört. Jetzt haben sie es kennengelernt und zwar von der besten Seite. Und zwar von einer sehr guten Eishockey-Seite. Stimmung bombastisch, so wie man sich's gewünscht hat zum ersten Spiel, zum ersten Pflichtspiel der Saison. Leistung noch bombastischer, würde ich fast behaupten, oder?
Ja, also die Fans absolut Alarm gemacht, schon weit vor dem ersten Bulli. Richtig geil. Hab schon viele Videos geschickt bekommen, ich glaube locker eine Stunde vor dem Bulli. Also da war der Block schon voll, da ging es schon richtig ab. Heißt, die Leute haben wieder richtig Lust auf Eishockey, so soll es sein. Ja, und dann das Spiel ging natürlich denkbar schlecht los. Da dachte man, gut, erstmal wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Hatte ein bisschen Sorge, dass Genf einen da komplett überrollt, aber ich muss sagen, so diese, also das war ja eine stetige Leistungssteigerung über die gesamten 60 Minuten eigentlich der Pinguins. Klar, am Anfang, man hat es gemerkt, waren ultra nervös. Erstes Pflichtspiel, dann gegen so einen großen Gegner. Ist auch okay, dass man da vielleicht ein bisschen nervös ist, aber wie sie sich dann gesteigert haben in allen Mannschaftsteilen eigentlich, wie Maxi Franzrepp performt hat, das war ja geisteskrank. Ja, und dann machst du da direkt zu Beginn des Schlussdrittels, drehst du einfach mal das Spiel mit relativ einfachen Mitteln auch, Scheiben zum Tor bringen, gut abfälschen, drin das Ding. Ja, und dann 3-2 zu gewinnen, war natürlich am Ende auch eine Leistung des Kampfes. Sie haben es gut verteidigt am Ende. Genf hatte natürlich viele Chancen. Wie gesagt, Franz Repp hatte ordentlich zu tun. Aber ja, ich hab direkt nach dem Spiel gesagt, das war so eine Leistung von Maxi. Ja, wenn er das jetzt ein paar Wochen wieder am Stück macht, dann wird er auch beim Deutschlandcup wieder für Deutschland spielen.
sehr früh natürlich noch, aber bin ich bei dir. Alleine, ich glaube, das hattest du auch gesagt, als wir kurz miteinander geschrieben oder Sprachnachrichten hin und her geschickt haben, so reinzustarten die Saison mit so einer Wahnsinnsleistung wie bei Maxi Franzrepp jetzt zum ersten Pflichtspiel, das ist echt Bombe, ist das. Es ist wirklich krass und das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und man ist ja ab so einem Zeitpunkt, war man ja so in der Mut, finde ich, dass man nicht gesagt hat, okay, man ist jetzt chancenlos nach so einem 2-0 gegen den Titelverteidiger. Aber man sagt sich so, okay, es gibt Gegner, bei denen man einfacher sagen würde, okay, das holen wir wieder auf. Das war irgendwie ein komisches Gefühl. Und eine ganz große Stärke von uns in der letzten Saison war es ja, Rückstände aufzuholen. Traditionell lagen wir immer wieder zurück und kamen immer wieder zurück. Und genau so ist es jetzt auch wieder am Anfang der Saison. Also diese Stärke haben wir anscheinend nicht verloren. Wir machen 2-0, machen 3-2. Das waren ja innerhalb von kürzester Zeit, haben wir das Spiel dann komplett gedreht. Das 2-1, glaube ich, noch im zweiten Drittel. Dann das 2-2 und 3-2 im letzten Drittel als Doppelschlag gefallen. Wie du schon sagtest, die Mannschaft sich stetig gesteigert innerhalb des Spiels und man hatte nicht das Gefühl, dass sie irgendwie so warm werden müssen. Man hat nicht das Gefühl, dass irgendwie Abläufe nicht so richtig funktionieren. Ich finde, das war in den ein oder anderen Momenten im zweiten Spiel dann doch sichtbar gewesen, aber im ersten Spiel, man hat gesehen, jeder hatte Bock, jeder will 100% geben, die Eisarena gut gefüllt gewesen. Das ist ja auch nicht immer gang und gäbe gewesen in den ersten Pflichtspielen der Saison. Aber irgendwie passte alles und irgendwie war es der perfekte Tag für einen Sieg, hat man so das Gefühl gehabt. Und genau das haben die Fischer Penguins halt eingegeben. Lass uns mal ein bisschen detaillierter reinschauen, weil wir hatten ja schon in der Saisonvorbereitung oft auf die Reihenformation geachtet und geschaut, wie könnten welche Spieler zusammenspielen, gerade welche Rolle wird ein Fladelschikow spielen, Franzrepp, Gutlewskis, wer wird starten? Da lagen wir beide daneben, by the way. Also wir hatten beide Gutlewskis gesagt, aber er ist wirklich in dieser Rotation drin geblieben, die sich, glaube ich, fortgeführt hat aus den drei Saisoneröffnungsspielen oder Saisonvorbereitungsspielen. Wo zweimal Gutlewskis, einmal Franzrepp. Also er hat das einfach weitergeführt und Franzrepp stand dann beim ersten Champions Hockey League Spiel im Tor. Erstes Indiz finde ich dafür, dass es halt dauerhaft so weitergehen könnte, auch in der DEL mit einem ständigen Wechsel auf der Torhüter-Position. Das wiederum haben wir erwartet. Aber einige Personalien dahinter standen ja ein paar Fragezeichen. Das gilt jetzt nicht für die erste Reihe beziehungsweise für die erste Sturmformation. Verlitsch, Jeglitsch, Urbas, ja nicht konstant zusammengespielt in der Saisonvorbereitung, aber jetzt im ersten Pflichtspiel natürlich der Karawanken-Express wieder zurück. Auch da hat der ein oder andere sich ja gefragt, vielleicht spielt doch Konrad eine größere Rolle, aber Verlitsch hat sich da jetzt anscheinend erstmal wieder festgesetzt, haben wir auch mit guter Leistung, aber doch schon sehr gute Leistung gebracht, gerade im ersten Spiel. Urbas mit 2 Assists, Jeglitsch mit einem Tor. Also das sah schon alles sehr rund aus, wieder sehr eingespielt aus. Vielleicht die erste Überraschung in der ersten Reihe. Grönlund zusammen mit Betterhaar. Und finde ich schon spannend, dass man Betterhaar mit nach ganz vorne setzt. Und gerade in Grönlund, ich glaube, es gibt, wenn ich ein junger Spieler wäre, ich glaube, es wäre schon cool, neben Grönlund zu spielen mit so einer Wahnsinnserfahrung. Und jeder, den wir zu Gast hatten bei uns im Podcast, hat ja gesagt, Grönlund, brutaler Spieler.
Ja, der hat auf jeden Fall was. Und ich fand, jetzt schon ist er mir irgendwie mehr aufgefallen in den beiden Champions-League-Spielen als in einem Großteil der gesamten letzten Saison. Ich weiß nicht, wieso das so war. Vielleicht habe ich auch ein bisschen unbewusst genauer auf ihn geachtet. Aber Ryan Betterhaar hat es auch gut gemacht im ersten Spiel, finde ich schon. Wird aber aller Voraussicht nach seinen Platz da an der Seite von Grönlund auch wieder verlieren, wenn Wladimir Eminger zurückkommt. Der hat ja beide Spiele verpasst. Und da ist natürlich Eminger eigentlich absolut gesetzt, ist eine sichere Bank in der ersten Reihe. Trotzdem für Betterhaar super, da reinzuschnuppern. Und hat auf jeden Fall gezeigt, dass er das Potenzial hat, auch in den höheren Reihen zu funktionieren, würde ich behaupten.
Bin ich aber sehr gespannt, wie sich denn die Verteidigungsreihen zusammen bilden, weil ich finde, Emmy Brugiesser, Abt, lass uns mal nochmal einen Schwing auf die zweite Reihe werfen, auf die zweite Verteidigerformation. Brugiesser, Abt ist irgendwie ein richtig geiles Duo, das wir da hinten drin haben. Brugiesser mal wieder zwischen Genie und Wahnsinn, vor allem am Sonntag gewesen. Manchmal so wieder so kleine Aussetzer gab, wo ich dachte, also er ist wieder bei alter Form. Und Abt, das könnte ein Spieler sein, an dem wir richtig Spaß haben werden. Auch wenn es, wie gesagt, nur 2 Spiele und sowas, darf man nicht überbewerten. Aber ich hab das Gefühl, dass die Fischer Penguins bei Matthew Abt tiefer gestapelt haben, als er in Wirklichkeit ist. Im Gegensatz zu dem, was bei Grönlund war. Bei Grönlund, fand ich, haben die sehr hoch gestapelt. Königstransfer, woher er kommt. Und er hat nicht die Erwartung von allen jetzt so. entsprochen. Aber bei Ebbt habe ich das Gefühl, der könnte wirklich, das könnte wirklich der Top-Verteidiger werden von uns in der kommenden Saison.
Ja, ich hatte ja vor, oder als der Transfer so durchsickerte, schon von vielen Ecken gehört, ey, Ebbt, das ist wirklich, das ist ein richtiger Kracher, ne? Also das ist ein richtig guter Verteidiger. Hat viele gewundert, dass er erst jetzt nach Deutschland kommt und dann nur in Anführungsstrichen nach Bremerhaven geht. Und ich finde auch, wie du gesagt hast, man hat in den zwei Spielen schon gesehen, der Mann ist sowas von abgezockt. Also sowohl offensiv als auch defensiv. Ja, ja, und ich fand nicht mal, dass das so die auffälligsten Dinge waren in seinem Spiel. Also ich fand, er hat gespielt, als würde der seit 5 Jahren hier spielen. Mhm. So, also gar keine Anlaufprobleme, nichts. Auch viel geredet, was man so gesehen hat, oder Anweisungen gegeben, dirigiert, Verantwortung übernommen, keine gegnerischen Stürmer zum Torwart durchfahren lassen, nach Schüssen, alles abgeblockt. Ich glaube auch, Ebbt, der ist absolut genial. Also,
ich glaube, da können wir uns für diese Saison wenigstens, oder?
Ja, wollte ich sagen,
aus dem Fenster lehnen.
Können wir uns drauf einigen. Da haben wir einen richtigen Kracher verpflichtet.
Ja,
Glückwunsch
an Fuchi. Vor allem mit Brug, ja, tatsächlich. Und mit Brug Gießer zusammen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Ebbt jemand ist, der sehr auf Sicherheit dann doch fixiert ist. Auch wenn die Scoring-Werte jetzt in den ersten beiden Spielen das vielleicht nicht widerspiegeln jetzt in der Art und Weise. Aber ein sehr routinierter Spieler, ein sehr ruhiger Spieler. Genau das, was du sagtest. Und Brug Gießer ein Freigeist ist auf seiner Position.
Ja, vor allem wirklich am Sonntag, ne? Hast du ja auch schon gesagt, da habe ich auch das ein oder andere Mal gedacht, boah, Brugi, manchmal gehst du mir wirklich hart auf die Nerven mit dem, was du da machst, ne? Aber dann holt er da kurz vor Schluss auch nochmal wieder den One-Timer raus, den der Torwart übrigens exzellent gehalten hat, ja, von Lausanne. Und dann hätte er eigentlich fast schon wieder das Tor für uns geschossen, ne? Von daher, ich will Brugi nicht missen, aber manchmal bringt er mich auch zur Verzweiflung.
Ich mag halt Spieler, die ein bisschen für Spektakel stehen. Und wenn einer für Spektakel steht, dann ist es halt Philipp Brug Gießer. Und darum liebe ich ihn als Spieler bei den Pinguins. Und gehört jetzt auch langsam zum Inventar, so ehrlich müssen wir sein. Und wahrscheinlich, wir müssen auch mal drüber sprechen, wer so der Publikumsliebling wohl ist. Aber ich würde meinen, dass er ganz oben mit auf der Liste draufsteht, bei ganz, ganz vielen, unser Bum-Bum-Brugi, ne?
Ja, safe, safe.
Lass uns mal weiterblicken, Reihe 2, weil eigentlich, wenn wir auf das erste Spiel blicken, blicken wir auch gleichzeitig auf das zweite Spiel, weil sich eigentlich nur anhand einer Personalie alles geändert hat. Und diese Personalie taucht in Reihe 2 aus. Konrad Wikingstad und der Jürz haben zusammen gespielt. Das hatte sich nämlich im zweiten Spiel erledigt wieder, weil Konrad raus musste aus der Formation. Und ich kann mir halt nicht vorstellen, das hatten wir ganz kurz im Vorlauf auch gehabt, bevor wir den Podcast gestartet haben. Wir konnten uns beide nicht vorstellen, dass es Leistungsprinzip war, warum Konrad rausrotiert worden ist, ne?
Nee, der hat ja einen Check kassiert gegen Genf, der für mich aus unerklärlicher Weise keine Strafe nach sich gezogen hat, aber das ist einmal dahingestellt. Und hat dann das zweite Spiel verpasst. Ich denke mal, er ist einfach angeschlagen, weil in Cole Conrad, sind wir ehrlich, den nimmst du nicht aus dem Kader raus. Also der muss spielen. Der hat so viele gute Fähigkeiten, die eine Mannschaft braucht. Den kannst du überall reinwerfen. Deswegen schade, dass er das Spiel verpasst hat. Hoffentlich hat er nichts Schlimmeres.
Wer ist dafür reinrotiert?
Felix Scheel kam in den Kader und ich glaube, gegen Lausanne war dann Ross Mauermann in der zweiten Reihe unterwegs mit dem Jürz und mit Wikingstad. Wenn mich nicht alles täuscht, Nico stöbert kurz nach.
Das ist absolut korrekt. Mauermann in der Formation. Mauermann auch sehr auffällig gewesen, meiner Meinung nach, im Spiel am Sonntag. Wikingstad, by the way, auch, hat mir sehr gut gefallen. Auf Gürz hab ich am meisten geblickt und geschaut, wie er sich verhält, und das ist wirklich, da habe ich ihn sehr unterschätzt von seinem Spielstil her, wie viel er den Pinguins denn bringt. Auch direkt in den Special Teams gefordert gewesen. Hat für mich einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht und war sehr aktiv. Und ich sag so, wie es ist. Momentan bei der Wette um 30 Punkte ging es da, glaube ich, ne, für Gürz?
Ne, 15 Tore.
Ah, 15 Tore hatten wir jetzt entschieden. 15 Tore. Mhm. Ich glaube, da stehe ich noch auf deiner Seite, muss ich sagen. Der gefällt mir sehr, sehr gut. Mit einem kleinen Hinweis schon mal auf Überraschung der Saison, ja?
Zumindest hat er gestern auch für Lausanne eins ganz gut vorbereitet.
Ja, kurz gut, vor das müssen wir tatsächlich einmal ganz kurz thematisieren.
Sorry, der war auch gemein, aber.
Und dann auch gleichzeitig wieder ausklammern, weil so ein Fehler auf diesem Niveau passiert dir wahrscheinlich einmal in der Saison. Das ist so ein Verstolperst, vor allem als Stürmer auf der Position, der da stand. Er stand ja auf Höhe des Tores an der Seite stand er. Und dann hat er, ich weiß gar nicht, wie das ganz genau zustande gekommen war, aber ein bisschen vertändelt halt einfach den Puck. Wie gesagt, das passiert ja ganz, ganz selten. Und wenn das passiert, dann ist oftmals ja ein anderer Verteidiger noch da oder der Torhüter hält den. Und das ist jetzt wirklich die denkbar unglücklichste Variante gewesen, in die die Situation enden könnte. Also, ich möchte das ganz gerne ausklammern und seine Leistung hervorheben, abgesehen von diesen sehr bitteren Fehler, muss man ja ehrlich sein.
Bin ich auch voll bei dir. Das war nur, war natürlich irgendwie richtig unglücklich, dass es dann ausgerechnet Görz war, der vorher eigentlich ein super Spiel gemacht hat. Aber klar, du verteidigst da vorher mit Mann und Maus, musst da ein paar Mal in Unterzahl spielen, kassierst schon 37 Schüsse. Ja, und dann 3 Minuten vor Schluss, dann hast du halt vielleicht mal so einen Konzentrationsfehler auch und ja, nutzt Lausanne natürlich auch eiskalt aus. In Summe, um dieses Spiel vielleicht auch dann mal kurz abzuhaken gegen Lausanne, verdienter Sieg für die Schweizer.
Total, total. Also unterm Strich war es wirklich 2-1. Hätte wahrscheinlich auch höher ausfallen können, beide Mannschaften mit guten Phasen in der Partie. Die ersten 5 Minuten von uns waren bockstark gewesen. Also da dachte ich mir, Junge, ey, wer ist denn hier jetzt der Favorit in diesem Spiel? Da war ich mir ganz kurz wieder unsicher und dann hat sich das irgendwann eingependelt wieder. Und wir sind ein bisschen hinterhergerannt in den ein oder anderen Momenten. Lass uns nochmal ganz kurz auf die letzten 2 Reihen blicken. Reihe 3, sehr gut im ersten Spiel gewesen. Ein Assist, ein Tor gemacht. Jensen Appendino als Verteidigerpärchen gesetzt gewesen. Fand ich auch spannend. Hat, finde ich, auch sehr gut funktioniert. Denn Friesen Uha, das altbekannte Duo im Sturm. Und Hermann ist reingerutscht, direkt mit dem ersten Assist in seinem ersten Spiel für die Pinguins. In seinem ersten
und hat
Pflichtspiel.
Der sich gefreut, Nico.
Ja, und das vollkommen zu Recht. Also ich find's spannend, wie viel Vertrauen den jungen Spielern gegeben wird. Mit Beta in der ersten Verteidigerreihe, mit einem Hermann in der dritten Reihe, mit Friesen und Uha zusammen. Und jetzt können wir es abrunden. Die vierte Reihe, Fladelchikov und Rausch haben zusammengespielt. Auch sehr spannend gewesen. Kinder nicht rausrotiert worden. Kinder hat beide Spiele gespielt. Das war ja auch einer der Punkte, wo man drüber nachgedacht hat, was er für eine Rolle spielen wird in der kommenden Saison. Beide Spiele jetzt gemacht. Im ersten Spiel zusammen mit Weise und mit Mauermann. Im zweiten Spiel dann mit Weise und Scheel. Also das sah in vielen Momenten sehr, sehr rund aus. Und es bleibt dabei, dass Weise der auffälligste Spieler der vierten Reihe ist, anhand von seiner Qualität auch einfach und von seinem Spielstil. Aber der hat mir halt auch sehr gut gefallen, muss ich sagen.
Ja, vor allem zusammen mit Nino Kinder. Ich finde, Kinder hat es auch richtig stark gemacht. Für mich so in den ersten Momenten dachte ich, ich glaube, der ist schneller geworden. Hatte ich einfach im Gefühl, dass er nochmal ein bisschen an Speed gewonnen hat auf dem Eis auch. Und ich glaube, dass es ein enormer Vorteil für Fabi Hermann ist, dass der eben, vielleicht schon so ein bisschen mehr Zug zum Tor hat als die anderen U-Spieler und auch als sein Nino Kinder. Ich glaube, Fabian Hermann ist grundsätzlich torgefährlicher und ich behaupte einfach mal, dass der sich in der dritten Reihe festsetzen wird. Ich glaube nicht, dass er da rausrutscht. Der wird nicht mit Nino Kinder tauschen, weil Kinder und Weise eben so gut funktionieren. Das ist diese Arbeiterreihe. So, die reißt du nicht auseinander. So ein Hermann, ich glaube schon, dass der mit den beiden Veteranen, da mit Friesen und Uha, eigentlich ganz gut funktionieren wird. Und der wird wahrscheinlich aus diesem Grund auch dann die meisten Punkte aller U-Spieler machen. Sogar wahrscheinlich mit denen aus den Jahren davor zusammengerechnet. Also da habe ich großes Vertrauen irgendwie und sehe da sehr großes Potenzial. Der Vollständigkeit halber, wahrscheinlich wärst du auch gleich noch drauf gekommen, wir hatten ja auch ein viertes Verteidigerpärchen dabei. Maxim Rausch und Alex Vladelchikov. Und beide standen auch bei dem Tor von Dominik Uhr auf dem Eis, haben also schon mal ein +1 gesammelt. Und gegen Lausanne hat Maxim Rausch enorm viel gespielt. Er hat irgendwann auch in der ersten Reihe gespielt, hat mit Betterhaar getauscht, wenn ich mich nicht irre, und auch schon in Unterzahl aufgelaufen. Finde ich auch, hat er gut gemacht, der Maxim.
Ja, also genau das sind diese Personalien gewesen, auf die man halt sehr geblickt hat, wahrscheinlich ihr auch. Das sind die jungen Spieler gewesen. Ich finde es immer spannend, die Konstellation, wie wir es jetzt bei Betterhaar oder auch bei Hermann hatten, dass die eben halt mit sehr Erfahrenen zusammengespielt haben, mit Friesen und Uha. Im Sturm kannst du gar nichts, glaube ich, falsch machen. Da kannst du wirklich nur lernen denn im Endeffekt und von profitieren. Und genauso, wenn du einen Grünlund neben dir hast. Da bin ich wirklich gespannt, was für ein Pärchen sich da bilden wird, wenn Eminger zurückkommt, wie das denn durchgemischt wird nochmal alles und welche Positionen getauscht werden. Bin ich wirklich gespannt und darauf blicken wir dann mal. Und Vladelchikov, ich finde es ich bleib dabei, es könnte eine Überraschung sein, wie viel er denn doch spielt in der kommenden Saison. Mich hat schon überrascht, dass er überhaupt im Line-Up steht zum ersten Champions Hockey League-Spiel. Das ist ja schon eine Überraschung gewesen. Natürlich, vielleicht da auch auf Emiga geblickt. Mal gucken, wer denn rausrotieren würde, muss man natürlich immer einmal schauen. Aber total spannend. Gudlewskis, da runden wir es dann wirklich ab und können Haken denn dahinter setzen danach. Ebenfalls ein sehr gutes Spiel gemacht. Ist gar nicht aufgefallen, dass es sein erstes Pflichtspiel war. Es war wirklich wieder mit Ruhe agiert. Ja, gut wegverteidigt. Also man kann ja auch mal festhalten, aus zwei Spielen 4 Gegentore ist okay, würde ich sagen. Genauso viele Tore haben auch geschossen. Ja.
Das ist absolut richtig,
ja. 4 Tore, 4 Gegentore. Also es ist okay auf beiden Seiten, würde ich gelaufen. Franz hat noch ein paar mehr Pluspunkte gesammelt, weil er sich aber auch einfach mehr auszeichnen konnte in der einen oder anderen Situation. Was man aber festhalten muss bei den Gegentoren, bei Gudlewskis, keinerlei Chance gehabt, kann er nichts machen. Das war schon sehr, sehr gut ausgespielt denn von Lausanne. Also das macht Bock auf mehr, würde ich sagen. Es hat mich richtig gehypt.
Ja, vielleicht noch ein wichtiger Fakt, der vor dem ersten Spiel aufgekommen ist. Markus Wikingstad hat wohl auf jeden Fall seinen deutschen Pass jetzt. Und auch Nicolas Jensen, munkelt man, dürften jetzt unter deutscher Flagge spielen. Also hat bei beiden jetzt funktioniert, so der Stand der Dinge. Das heißt, die Penguins jetzt mit 8 Kontingentspielern. Und da, Nico, haben wir eine Mail zu bekommen, nämlich von Gerüchte Lars. Und Gerüchte Lars hat eigentlich relativ viel von dem auch aufgegriffen, was wir gesagt haben. Hat viele Spieler gelobt, wie auch die beiden Torhüter, Matthew Abt, Betterhaar, fand er auch super. Und bezüglich der Ausländersituation hat er jetzt gesagt oder gefragt, ob man die Situation vielleicht noch nutzen wird, um zum Beispiel einen echten Torjäger zu verpflichten, was er für notwendig hält. Was hältst du davon?
Sorry, die Verbindung war gerade ein bisschen tatsächlich schlecht, als ich irgendwie eine Ausrede. Sag nochmal.
Ob du noch einen echten Torjäger verpflichten würdest?
Ich weiß nicht. Also
fehlt der dir noch im Kader?
Nee, tatsächlich. Nicht, hat es begründet, warum er das gesagt hat?
Also für ihn, er hat zum Beispiel Goertz nicht so gut gesehen, für ihn unauffällig und sagt, er wird die Punkte von McKenzie und Virtanen nicht auffangen können.
Doch, da bin ich halt überzeugt von, dass er es machen wird. Man hat es schon rausgehört. Ich habe ja auch nicht behauptet, dass er sein bestes Spiel gemacht hat. Ich glaube schon, dass Potenzial nach oben ist, aber er wird besser sein als McKenzie oder ein Virtanen. Davon bin ich halt überzeugt. Und zum Beispiel Fabian Herrmann, das wird jemand sein, der Punkte machen wird, der wird seine Punkte machen und ich hoffe auch, dass der dritte Reihe weiter spielt. Also wir wären halt, ich finde es halt gut, dass wir eben halt nicht uns auf 3-4 Spieler beschränken, sondern dass die Qualität im Kader insgesamt halt einfach brutal stark ist und sich die Punkte auf jeden Einzelnen aufteilen, auf die ganzen Reihen. Ich finde, Jeglitsch, Urbatz und Werlisch werden weiter die Punkte sammeln. Trotz ihres höheren Alters jetzt nun werden sie wieder mindestens, werden 2 von denen unter den Top 10 wahrscheinlich sein. Top 10, Top 15 der DEL, was die Scoring-Werte angeht, vielleicht sogar noch höher. Da haben wir ja schon erstmal die Topscorer wirklich. Und auch dahinter. Natürlich ist das alles mit Hoffnung verbunden. Ein Mauermann muss erstmal die letztjährige Leistung wieder auf dem Eis bringen, das ist ganz klar. Oder die letztjährige Leistung gerade Richtung Ende der Saison. Wenn er das wieder schafft, dann haben wir da auch jemanden, der wirklich eine Bank ist. In Wikingstad traue ich halt viel zu. Ein Friesen, Uha. Auch Friesen ist jemand, sagen wir immer und immer und immer wieder, aber der geht halt einfach unter im Lineup der Penguins. Der spielt in Anführungsstrichen nur dritte Reihe, aber ist einfach, ich weiß nicht bis welchem Spieltag, oder war ja nicht sogar letzte Saison der drittbeste Scorer oder Torschütze und sowas in unserem Team. Der war auf jeden Fall sehr weit vorne mit dabei und auch im Liga-Vergleich. Denn der wird mir einfach zu sehr unterschätzt, seine Torjägerqualitäten, was er auf dem Eis mitbringt. Und sogar in der 4. Reihe, du kannst aus jeder Reihe jemanden rauspicken. Wenn wir jetzt mal auf das Line-Up blicken gegen Lausanne, haben wir natürlich mit einem gegnerischen Urbas, haben wir 2 Top-Stürmer. Dann haben wir, ich bin davon überzeugt, in der 2. Reihe in Goertz, der seine Leistung bringen wird, wo die 2. Reihe vielleicht das größte Fragezeichen jetzt bietet mit einem Wikingstad, einem Mauermann, aber auch ein Wikingstad hat getroffen.
Wobei da ein Conrad wieder reinrutschen wird.
Genau, genau, das muss man natürlich auch sehen, aber mit Conrad haben wir auch jemanden, der seine Buden machen wird. In der dritten Reihe werden wir mit Friesen und Uha eine sichere Bank haben, eher mit Friesen als mit Uha. Und auch in der vierten Reihe werden wir wieder mit einem Weise jemanden haben und auch einen Felix Scheel, wenn er rein rotiert, der wirklich spannend sein wird und auch seine Punkte machen wird. Also ich finde, wir sind in der Breite so gut aufgestellt, dass wir nicht nochmal den Scorer brauchen im Team. Ich finde das gerade gut bei uns, dass wir so unberechenbar sind und jeder scoren kann.
Bin ich bei dir und ich würde auch dieses Potenzial, was diese extra Kontingentstelle bietet, jetzt noch nicht verbraten. Ja. Also da kommen bestimmt, wie in jedem Jahr, irgendwelche Verletzungen noch zu, leider Gottes.
Und muss ja nur mal so denken, was ist, wenn Franz Repp wieder ausfällt? Ja, ja. Jetzt war gespannt. Und schon brauchst du jemanden, wieder einen Top-Goalie auf der Position, mit dem du weitergehst und sowas. Und dahin kannst du die Stelle denn geben. Oder was ist, wenn wirklich ein Wehrlitschik jetzt oberst sich verletzt und sowas. Und genau für solche Momente die Position zu haben und sie besetzen zu können, würde ich auch optimal finden. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber.
Nee, alles gut, das passe gut rein. Abschließend noch von Lars, was er noch angesprochen hat, was wir jetzt noch nicht beleuchtet hatten, Über- und Unterzahl. Unterzahl fand er sehr gut, hat super funktioniert, haben wir echt gut verteidigt. Überzahl meinte er, höflich gesagt, schlecht. Also er war gar nicht zufrieden damit. Und ich habe da so eine Idee, warum das vielleicht so gewirkt haben könnte.
Ich fand das Unterzahl, by the way, aber auch nicht, also schwierig, weil jetzt kommt mein Laien.
Ja, von uns beiden, glaube ich.
Wirklich, da bewegen wir uns jetzt auf sehr dünnem Eis, wenn wir da versuchen zu argumentieren, was gut und was nicht gut war. Weil ich finde es sehr, sehr schwer, Special Teams zu analysieren, wenn man keine Ahnung
davon hat. Ja, willst du anfangen? Ich sag dir meine Theorie, ja, warum das Überzahlspiel noch nicht so gut funktioniert hat. Und zwar erstmal habe ich das Gefühl, dass es jede Saison so ist in den ersten Spielen, dass das Überzahlspiel noch nicht so rund ist. Einfach, weil diese Bewegungsabläufe vielleicht noch nicht so ganz drin sind. Und dann fand ich bei den Schweizer Teams extrem auffällig, wie aggressiv sie in Unterzahl verteidigt haben. Ja. Und das ist halt auch so ein Spielstil, den nicht unbedingt jeder deutsche Club an den Tag legt. Und ich glaube, dass das noch schwieriger ist, wenn du eh noch nicht so ganz drin bist in der Saison, das dann richtig vernünftig auszuspielen. Und ich habe gemerkt, die Penguins haben es versucht, sind auch teilweise ins Risiko gegangen bei den Pässen. Aber es fehlte manchmal einfach so dieser Zentimeter Genauigkeit. Mhm. Aber ich glaube, dass das jetzt nicht so ist, dass das Powerplay belastend schlecht ist, sondern das wird sich einspielen. Und ich glaube schon jetzt, bei den nächsten beiden Spielen, wird es deutlich besser aussehen.
Bin ich bei dir. Ich weiß, bei welchem Punkt ich wirklich Schwierigkeiten habe zu bewerten, ob das gut oder nicht gut ist. Vielleicht kannst du mir ja auch dabei helfen. Mir ist gegen Lausanne extremst aufgefallen. Ich fand Lausanne sehr stark im Powerplay. Ich fand sie wirklich, der Puck lief wirklich Zucker, sah das aus. Das sah wirklich schön aus. Und jetzt kommt genau der Punkt, bei dem ich Schwierigkeiten habe, weil wir sind einfach nicht an diesen Puck rangekommen. Wir haben es einfach nicht geschafft, diesen Puck rauszuspielen. Aber die haben jetzt auch nicht die Top-Torchancen kreieren können, weil wir es alles immer wegverteidigt haben. Trotzdem haben wir teilweise anderthalb Minuten mit der gleichen Formation, standen wir da auf dem Eis, weil wir es nicht hingekriegt haben, diese blöde Scheibe rauszuspielen. Ist das jetzt aber gutes oder nicht gutes Unterzahlspiel? Ja, genau das ist der Punkt, wo ich Schwierigkeiten habe, es eben zu bewerten.
In dem Fall. Ja, also ich würd sagen, an sich war es gut, nur die letzte Konsequenz war dann eben nicht gut, weil ich fand schon, dass Möglichkeiten da waren, das Ding rauszuspielen. Teilweise vielleicht dann irgendwie ein Schlenker zu viel. Aber auch gestern gegen Lausanne hat der Kommentator Tobi Fischbeck, der es übrigens sehr gut gemacht hat bei Sportdeutschland, auch gesagt, ich fand ihn gut. Ich fand ihn gut. Er hat so ein bisschen Twitch-mäßig, Streamer-mäßig gemacht, ne? Weil da ist ja auch so ein Chat bei Sportdeutschland TV, können die Leute reinschreiben.
Aber können wir jetzt deine mal kurz zu besprechen? Ich bin tatsächlich anderer Meinung so ein bisschen, aber gut.
Auf jeden Fall meinte er auch, boah, die Penguins heute wirklich auch einfach ohne Scheibenglück. So. Und das hat sich auch über die 60 Minuten so durchgezogen und so war es auch oft, finde ich, im eigenen Drittel bei Unterzahl.
Ja, wahrscheinlich ist es das. Aber ich finde es halt wirklich echt schwierig zu bewerten, sowas. Und mag mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen und zu sagen, dass wir richtig gutes oder richtig schlechtes Powerplay oder Unterzahlspiel. Was ich aus meinem Laienauge aber erkennen kann, ist, dass Lausanne, finde ich, den Puck unglaublich gut laufen gelassen hat im Powerplay. Also das war, bis da halt fehlte denen ein bisschen. Das war das, was Lausanne das ganze Spiel über richtig gut gemacht hat. Die Schüsse einfach alle blocken. Wie blöde verteidigen, wirklich. Das hat das hat wirklich annähernd perfekt funktioniert. Ein Gegentor, das in Eishockey nichts ist das. Und das haben sie wirklich gut gemacht. Und das war brutal anstrengend schon fast zu gucken, weil jeder Passweg irgendwie zugedeckt wurde, jeder Schuss geblockt wurde. Das macht einen mürbe, glaube ich, irgendwann im Kopf. Und tja.
Aber Nico, jetzt, ja, lass uns die Leute daran teilhaben. Oder ihr seid jetzt live dabei, wenn wir hier mal diskutieren über unsere Kollegen. Was hat dich gestört beim Tobi Fischbeck?
Eigentlich bin ich immer sehr vorsichtig, was Kritik angeht. Gerade was Kommentatoren und sowas angeht, weil es gibt zu viele Leute, die es irgendwie ihre Meinung äußern, ohne dass sie es machen sollten. Und zum Teil zähle ich mich ja selber auch dazu, auch wenn wir schon mal kommentiert haben. Aber ich finde, man sollte mal vorsichtig sein. Erstmal finde ich, dafür kann der Kommentator nichts, dass die Qualität von Sound und Übertragung fand ich einfach nicht sonderlich gut. Das hörte sich eigentlich sehr passend, das, was du positiv dargestellt hast, würde ich sehr negativ darstellen, so ein bisschen Twitch, weil ich zahle nicht 7 Euro dafür, dass es mal eben so aussieht, als wenn es ein 18-Jähriger in seinem Zimmer macht, die Produktion, sondern wenn, dann will ich eben vernünftige Qualität halt auch haben, das hat mir so ein bisschen gefehlt. Und manchmal nicht so das Gefühl einfach für mich gehabt, wenn Lausanne gerade im Puckbesitz ist und eine gute Chance hatte, denn ist Lausanne gerade die Mannschaft, die alles richtig macht, und wenn wir gerade mal zwei Passstaffetten richtig gut gemacht haben, dann sind wir gerade die Mannschaft, die am Drücker ist und alles gut gemacht hat. Ich fand es manchmal nicht wirklich gut abgedeckt, was ja die Qualität der einzelnen Spieler, die Qualität der Mannschaften angeht. Ich finde, er war sehr kritisch gegenüber Bremerhaven, was an manchen Stellen schon korrekt war, aber irgendwann hat er es übertrieben, dass er jetzt zum 8. Mal dann sagte, ja, Bremerhaven läuft nur hinterher, Bremerhaven ist gerade die Mannschaft, die Glück hat, einfach nur nicht höher zurückzuliegen und sowas, obwohl ich ganz ehrlich bin, ich fand Lausanne jetzt auch nicht, dass sie die ganz dicken Möglichkeiten hatten, jetzt die unzähligen Möglichkeiten hatten. Sie hatten die mehr optisch gesehen, mehr vom Spiel, aber die richtig dicken Chancen hatten sie jetzt auch nicht deutlich mehr gehabt als wir, meiner Meinung nach. Und das kam halt einfach zu wenig rüber, als wenn wir einfach die deutlich schlechtere Mannschaft wären. Und das waren wir nicht. Wir haben verdient verloren, in der Höhe auch verdient verloren mit 2-1, aber das kam mir nicht so rüber beim Kommentieren. Jetzt mit Sachen
ja. Kritik. Nee, finde ich gut. Haben ja auch die Leute da teilweise in diesen Chat reingeschrieben, glaube ich, dass Bremerhaven ja jetzt nicht irgendwie da am Abgrund steht und nur abgeschossen wird. Dafür ist das Ergebnis ja auch viel zu knapp. Sehe ich voll den Punkt. Und du weißt ja, Nico und ich oder ihr müsst wissen, wir sind auch so von Kommentatoren-Stilen sind wir wirklich so komplette Gegensätze, was wir gut finden. Also es ist so,
du bist eher Team The Zone, ich bin eher Team Sky, wenn man so runterbrechen will. The Zone eher locker, genau. Lässig, ne? Mal einen blöden Spruch bringen. Ich bin eher ich will seriös haben.
Ja, genau. So ganz plump gesagt ist das so. Aber deswegen ergänzen wir uns auch so gut, ja, nicht, weißt du? Das ist ja einfach. Einfach ein Träumchen.
Ich bin halt der seriöse Part. Da spiegeln wir uns ja auch im Podcast schon wieder.
Ja, einer muss. Einer muss. Sonst funktioniert das ganze Konstrukt hier nicht.
Ja, aber ich finde es ja auch gut. Wir haben sehr sehr selten konträre Meinungen. Und daher finde ich es ja auch gut, wenn wir es ab und zu mal haben. In dem Fall. Aber mir hätte Magenta einfach besser gefallen als Übertragung für das Sonntagsspiel.
Aber ja, Magenta ist auch wirklich, also Preis-Leistung ist schon absolut genial, was Magenta macht. Ja, ne? Kann man mal sagen, ist an dieser Stelle.
Okay, weil wie viel hast du jetzt für diesen Champions-League-Pass gezahlt?
Ja, ich habe mir den kompletten geholt, weil ich auch die anderen Spiele so ein bisschen interessiert verfolgen möchte. Und der kostet 50 Euro für die ganze Champions-League-Saison. Fand ich okay. Aber
auch wenn wir weiterkommen?
Ja, gilt für alles. Aber das geht
für alle Spiele, denn du kannst alles gucken.
Ja, ich kann jedes Gruppenspiel auch jetzt gucken schon.
Ah, also, okay, ist nicht auf die Pinguins jetzt beschränkt.
Nee.
Okay, habe mich ein bisschen an Spray-TV, an damalige Zeiten erinnert von der Qualität her, was jetzt auch nicht das größte Lob ist, wenn man an die damalige Zeit, ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, heutzutage wahrscheinlich besser, aber an die damalige Zeit zurückdenkt, aber so fühlt es sich so ein bisschen an.
Ja, Frage ist, warum Sport Deutschland TV noch nicht bei uns angefragt hat.
Du nämlich. Ja.
Oder?
Das sind die richtigen Fragen. So, pass auf, Malte, wir haben jetzt über eine halbe Stunde rum noch keine Werbung gemacht, noch nicht einmal durchgeschnauft, ich finde, das sollten wir machen, oder?
Ja, und wie könnte man besser durchschnaufen als mit Fliesen Kuhlmann?
Powerbreak. Ob Powerplay oder Unterzahl, Kuhlmanns Fliesen stets erste Wahl. Fliesen Kuhlmann, seit über 35 Jahren Ihr Ansprechpartner rund um die Fliese in Bremerhaven. Egal, ob Bad, Wohnzimmer oder Terrasse. Fliesen Kuhlmann, Uferstraße 4. Mehr Infos unter fliesen-kuhlmann.com.
Nico, ich habe noch zur Champions League eine gute und eine schlechte Sache. Ich fange mit der guten an, weil bei ja, der schlechten
Wahl
werden wir.
Bekomme ich.
Nee, kriegst du nicht, weil bei der schlechten werden wir in Rage geraten. die gute, ich habe mit meiner Schulklasse vor dem ersten Champions League-Spiel die Pinguins besucht und dafür wollte ich mich auch an dieser Stelle nochmal bedanken, dass es so gut geklappt hat. War eine richtig coole Sache. Spieler haben sich Zeit genommen für Autogramme und die Kids haben sich mega gefreut, hatten den besten Tag ihres Lebens. Also war sehr, sehr cool. Vielen Dank dafür. Hat ja auch geholfen. Ne?
Ja, das stimmt.
Herr Giesemann hat 3-2 getippt. Das Spiel ist 3-2 ausgegangen. Auch das kann man an dieser Stelle nochmal erwähnen.
Was habe ich denn getippt?
Und
4-2? Nee, hä?
Du hast 4-2.
Sonntag. Aber ja. Nein, falsch rum. Ich habe ja 2-1 für uns getippt für Sonntag.
Ja, Mann, ja. Ergebnis müsstest du nachträglich nochmal drehen.
Ja. Okay, ja. Und jetzt die schlechte
Und
Laune?
Die schlechte Laune, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast oder gesehen hast, die Eisbären Berlin haben ja in Polen gespielt.
Sabine Janssen hat mir genau das geschickt, das kann ich auch einmal ganz kurz nochmal löblich erwähnen. Vielen, vielen Dank dafür, aber Malte darf gerne die Situation einmal nochmal erklären.
Genau, auch Champions League Spiel Berlin, deutscher Meister beim polnischen Meister Oswiecim. Und Oswiecim heißt übersetzt Auschwitz. Und alle, die in Geschichte aufgepasst haben, wissen, was da abgegangen ist. Ist kein unbekannter Ort in Deutschland. Nichtsdestotrotz ist es sehr viele Jahre her. Und die Berliner sind hingefahren zum Spiel und die polnischen, ich nenne sie einfach mal Fans, haben ein riesengroßes Banner ausgepackt, kurz vor Spielbeginn, wo dann drauf stand, Welcome to the city of your biggest crime. German Death Camps, also deutsche Todeslager, willkommen in der Stadt eures größten Verbrechens. Und ich muss ehrlich sagen, also
Widerwärtigkeit nicht zu überbieten.
Ja, und ich kann mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass das nicht noch irgendwelche Konsequenzen hat für diesen Verein. Also klar haben sich irgendwelche Verantwortlichen dann schon während des Spiels entschuldigt und wohl auch ein Spieler. Klar, die Spieler können da nichts für, aber ich sag dir ehrlich, solche Banner dürfen nicht mal in dieses Stadion gelangen. Die dürfen da nicht rein. Das musst du dir vorher angucken, musst kontrollieren. Das wird doch beim Fußball auch gemacht. Die Banner werden kontrolliert. Oder beim Eishockey, glaube ich, auch in Bremerhaven, wenn ich das mal richtig beobachtet habe. Also völlig irrsinnig und völlig fehl am Platz. Und tut mir auch alle leid für alle Berliner, die da waren und das dann wahrscheinlich auch so erleben mussten. Weil das ist halt einfach nur scheiße.
Ja, also mich hat's sprachlos gemacht. Mich hat es wirklich sprachlos gemacht, was dort passiert ist. Es muss Konsequenzen geben. Man kann so etwas nicht dulden. Man kann diese widerwärtige Geschichte, die wir ja leider haben, darf man nicht für so einen geschmacklosen, ich weiß gar nicht, was es ist, Witz? Was soll das darstellen? Ich weiß nicht, was es darstellen soll.
Ja, mit welcher Intention wurde das gemacht?
Mit keiner Intention,
also,
aus purer Dummheit ist das denn schon. Also absolut purer Dummheit ist dieses Plakat, diese Plakate sind entstanden. Und es ist einfach, ich kriege Gänsehaut, weil das an Widerwärtigkeit nicht zu überbieten ist, was dort passiert ist. Und es muss was passieren. Ne, was, also, wenn das keine Konsequenzen hat, dann weiß ich nicht, was noch passieren soll, bis es Konsequenzen geben soll. Wenn so eine geschmacklose, wie gesagt, mir fehlt das Wort dafür, was es darstellen sollte und was die Intention dahinter war. Ich kann es nicht in Worte fassen. Vor allem nach dem ganzen politischen Rechtsruck, den wir ja eh schon verspüren und wo wahrscheinlich unsere Laune ja eh schon für den Arsch ist, weil wir wirklich ganz eklige Wahlergebnisse haben, plus denn, dass jetzt auch so etwas noch rumgehackt wird auf eine Vergangenheit, die eben halt nicht wettzudenken ist oder wettzumachen ist, aber für diese Zwecke eben halt sowas zu missbrauchen, ist einfach geschmacklos und ich hoffe sehr, dass es Konsequenzen gibt. Vielleicht gibt es auch schon Konsequenzen, wenn dieser Podcast rauskommt. Wir nehmen ja jetzt wieder einen Tag vor Veröffentlichung auf. Das nur nochmal als Info. Wenn ihr irgendwas mitbekommt, dann schickt uns das sehr, sehr gerne. Ich bin schon sehr dankbar dafür, dass ich nochmal darauf aufmerksam gemacht wurde, dass diese Aktion von diesem polnischen Team aus geschehen ist. Ich finde es trotzdem gut, dass sich Offizielle direkt hingestellt haben, Spieler oder einen Spieler mindestens hingestellt hat und sich öffentlich entschuldigt hat für die Situation. Trotzdem finde ich das gut, auch wenn es die Situation jetzt nicht besser macht in dem Fall. Aber es macht einen sprachlos. Und ich hoffe, als gute Hörer unser Podcast macht euch das auch sprachlos, um ehrlich zu sein.
Ja, ich glaube, damit ist dazu alles gesagt. Fand ich nochmal wichtig zu erwähnen. Jetzt harter Cut. Wir gehen zur kühlen Frage aus der vergangenen Woche. Und die kühle Frage war, wer wird die größte Pinguins-Überraschung der Saison? Und wir haben eine Mail dazu bekommen, die würde ich gerne als erstes mal mitnehmen. Und zwar von Julian. Und der hat uns geschrieben, dass es natürlich am einfachsten für ihn wäre, Max Gertz zu sagen, weil der einfach viel Explosionspotenzial mitbringt und schon in der Vorbereitung viel gezeigt hat. Aber er sagt, er hat schon DEL-Erfahrung, das findet er ein bisschen langweilig. Deswegen nimmt er Ryan Betterhaar. Er glaubt, der wird endgültig explodieren, sich zu einem mehr als soliden DEL-Verteidiger mausern und am Ende der Saison mit durchschnittlich 15 Minuten pro Spiel in der Statistik stehen. Das ist eine mutige Ansage, ist ein Hot Take auf jeden Fall, aber das haben wir auch gefordert. Deswegen, Julian, vielen Dank und auch für die lieben Worte, dass wir dir die Sommerpause versüßt haben, sage ich es einfach mal. Da freuen wir uns immer sehr. Ja, Nico, Ryan Betterhaar, bist du da bei ihm? Ist das auch deine Überraschung oder hast du jemand anders?
Ich bin bei ihm, aber es ist nicht meine Überraschung, weil wenn wir uns schon so viel unterhalten haben darüber, dann kann es ja schon keine Überraschung mehr sein, Malte.
Okay.
Da muss ein anderes Kaliber her, meiner Meinung nach. Genau, gleiche Argumentationsgrundlage wie bei Gertz. Ich finde einfach, dass Betterhaar so unglaublich viel mitbringt für dieses junge Alter, dass es mich fast schon gar nicht, fast, es wird mich schon überraschen. Und ich finde, er hat Riesenpotenzial, so die Überraschung zu werden. Aber es würde mich einfach freuen, wenn er hier durch die Decke geht und uns wirklich nach vorne bringt. Weiß nicht, wie alt ist er?
20
ist er. Also unglaublich jung. 10 Jahre vor dem besten Eishockey-Alter. Das muss man sich vor Augen halten. Also
fast 10 Jahre jünger als ich.
Ja, das ist absurd, ne? Wie absurd. Aber
ganz traurig.
Nee, also ich gehe schon mit, dass er großes Potenzial hat. Es wäre aber nicht mein Tipp. Ist es denn dein Tipp?
Nee, meiner ist auch nicht. Wer soll zuerst von uns?
Du.
Ah, schön. Nee, ich habe es vorhin ja schon so ein bisschen anklingen lassen.
Jetzt haben.
Ja, hoffe ich auch nicht. Meine sind Stürmer, deine auch?
Ja.
Dritte Reihe?
Ja. Ist es wirklich einer unserer neuen U-Kräfte?
Ja.
Ja, okay. Ja. Dann haben wir. Ist so wirklich. Wirklich.
Wir haben uns nicht abgesprochen.
War wirklich nicht abgesprochen, war das. Aber ich dachte mir, ich habe mir vor der Podcast-Folge nochmal ganz kurze Gedanken gemacht, nochmal die ersten beiden Pflichtspiele Revue passieren lassen. Dachte mir so, boah, wenn der wirklich funktioniert, das wäre wirklich eine Überraschung. Und ich traue es ihm zu.
Ja, Fabian Herrmann, wie gesagt, mit Friesen und Uha an seiner Seite, das birgt sehr viel Potenzial. Und selbst wenn er doch irgendwie mal eine Reihe zurückrutschen sollte, auch an der Seite von Christian Weise haben sich die jungen Spieler bei uns schon sehr gut gemacht. Fabi Herrmann bringt unglaublich viel Torgefahr mit. Der Junge hat, klar, die haben alle Bock, aber der hat richtig, richtig, richtig Bock. Das wissen wir.
Der hat richtig Bock.
Nochmal diese bekannten 20% mehr als 100, die es ja eigentlich nicht gibt. Aber der brennt auf jeden Fall auf die DEL auch. Und der hat auch irgendwie so ein Mindset, finde ich, das ist einfach durchweg positiv. Das ist so eine gute Mischung aus Lockerheit und trotzdem, ja, sehr viel Ehrgeiz. Deswegen habe ich da Hoffnung, dass er, jetzt müssen wir auch hier Julian hat gesagt, 15 Minuten Durchschnittseiszeit bei Betterhaar. Was sagen wir bei Herrmann?
Ja, so viel werden es, glaube ich, nicht.
Der muss ja keine Eiszeit sein, kann ja auch irgendein anderer statistischer Wert sein. Sagen wir punktetechnisch, was trauen wir ihm zu?
15 Punkte.
15 Punkte?
Das finde ich gut.
Ja. 15 Punkte, Fabi Herrmann, ohne Druck, aber wir glauben an dich.
Obwohl, ich möchte noch mal ganz kurz zum Thema Gertz kommen, weil der wurde mir jetzt ein bisschen zu sehr jetzt abgetan und zur Seite gelegt. Ne? Also, ja, der hat viel DEL-Erfahrung, aber ich finde trotzdem, dass er nicht, er hat in der öffentlichen Wahrnehmung nicht die Anerkennung bekommen, als er nach Bremerhaven gekommen ist, als einer der Transfers, die uns wirklich weiterhelfen können. Meiner Meinung nach einfach. Und ich war auch skeptisch am Anfang. Und er mausert sich in eine Position für mich, dass ich sehr überrascht sein könnte und dass er uns auf einmal sehr weiterhilft. Und ich glaube, dass er das Zeug dazu hat, eine große Überraschung zu werden. Ich musste mich gerade eben auch entscheiden, weil irgendwie blicken wir gerade nur auf die neuen Spieler, was ja auch total Schwachsinn ist. Wir können uns ja auch auf bereits bekannte Spieler rufen als Überraschung der Saison, weil für mich ist immer noch ein Riesenpunkt, Grönlund zu sagen, ne? Also der, ich bleib dabei, auch wenn es vielleicht viel Augenrollen sorgt bei den einen oder anderen, der hat einfach nicht die Erwartungen erfüllt, mit denen er hergekommen ist, aber er wird uns definitiv mehr weiterhelfen. Das ist meine Überzeugung, mein Hot Take für die kommende Saison und der wird direkt neben oder hinter Fabian Herrmann wird er die zweite Überraschung der Saison sein, sage ich.
Ich glaube, das wäre für ihn auch in Ordnung. Ja, ne? Von uns würde alle, auch neben den zwei Plan. Ja. Ja. Grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, nach den zwei Spielen, wir haben wieder eine geile Mannschaft oder immer noch punktuell gut ausgestattet, wieder mit neuen Gesichtern. Und Lars hat es auch nochmal geschrieben, Gerüchte Lars, der wünscht sich immer noch, dass wir nochmal näher auf jeden einzelnen Spieler eingehen, vor Saisonstart. Da will er nochmal hin, er hat uns dazu ja auch eine Mail geschickt.
Aber auf jeden, müssen wir dann auf Neuzugänge?
Ja, ich glaube auf jeden war so eine richtige Analyse. Und vielleicht, Nico, eigentlich nächste Woche ist Pflicht, weil danach geht die Saison los.
Zu spät, das stimmt. Ja, komm, nehmen wir uns für nächste Woche mal mit als Hausaufgabe.
Ja, sehr schön. Wir haben auch eine neue Frage dabei für euch.
Die finde ich richtig geil, Malte. Die finde ich wirklich richtig geil, weil ich habe mir bei für uns ja gestern beim Spiel original so gedacht, boah, das müssen wir unbedingt im Podcast besprechen, weil da hatte der Kommentator, ohne jetzt schon zu viel wegzugreifen, der Kommentator und ich hatten da auch unseren kleinen Disput gehabt und waren auch nicht einer Meinung in der Situation. Und darum bin ich sehr gespannt, was du für eine Meinung hast und was ihr für eine Meinung habt. Jetzt darfst du die Frage stellen.
Ja, die Antworten darauf hört ihr allerdings erst nächste Woche. Müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Es ist tatsächlich diesmal wieder mehr eine These als eine Frage, merke ich gerade. Aber ich habe Frage geschrieben. Egal. Die Powerplay-Regel aus der Champions Hockey League sollte auch in der DEL umgesetzt werden.
Fragezeichen.
Für die, die es nicht wissen, in der Champions League ist es so, dass ein Powerplay nicht beendet wird, wenn man ein Tor schießt.
Außer?
Das heißt, es passiert ein Tor in Unterzahl. Dann wird die Mannschaft dafür belohnt, dass sie das Tor gemacht hat und kriegt ihren Spieler zurück. So, und da wollen wir gerne wissen, wie ist eure Meinung dazu? penguinspodcast@nordsee-zeitung.de. Wir sind echt gespannt und ich bin auch sehr gespannt auf Nikos Meinung, muss ich sagen, weil ich habe keine Ahnung.
Keine Ahnung? Ich kann es auch gar nicht einschätzen, was deine Meinung dazu ist. Also ich bin wirklich gespannt. Ich freue mich darüber, nächste Woche zu reden. Erstmal über alle 130 Spieler der Penguins und dann auch über diese Powerplay-Sache.
Die Penguins übrigens gestern gegen Lausanne, habe ich eben gesehen, ihr 2500. Profispiel absolviert.
Ja, das hast du wahrscheinlich auf den Social-Media-Plattformen der Fisch und Penguins gesehen, schätze ich.
Richtig, ja. Genau.
Da haben sie nämlich einen Post gerade zu gemacht. Das hat mir wiederum die liebe Svenja, nämlich gerade eben mitten in der Podcast-Aufnahme vor 10 Minuten zugeschickt. Also ganz so richtig live ist sie jetzt nämlich mit dabei, dankenswerterweise. Aber Malte wusste es natürlich schon vorher, klar.
Nico, und wenn du auf dem Social-Media-Account guckst, wo der Post ist mit den 2500 Spielen, wenn du ein bisschen runterscrollst, da kommst du ja auch in eine Region noch vor ein paar Wochen, wo die neuen Trikots präsentiert wurden für die neue Saison. Und da wollen wir jetzt mit euch hin, denn wir haben es in der letzten Woche schon angekündigt. Wir waren ja an so einem Mini-Gastauftritt bei den Bamble Bros, bei dem Podcast über die Löwen Frankfurt, die eben ein Trikot-Ranking gemacht haben im Eurovision Song Contest-Format. Und diese Folge ist jetzt draußen. Die könnt ihr euch anhören. Einfach Bamble Bros suchen auf allen Podcast-Plattformen, die ihr so kennt. Spotify kann ich empfehlen. Und da einfach mal reinhören. Die Folge ist unfassbar lang. Geht über 2 Stunden, also bringt ein bisschen Zeit mit.
Aber ab 2 Stunden noch was beginnt, die Punktevergabe, wo wir auch Teil davon sind.
Also genau, aber vorher reden sie natürlich auch selber über alle Trikots. Deswegen, das ist vielleicht auch nochmal interessant für den einen oder anderen. Und da könnte dann auch die Platzierung von Bremerhaven, die wir jetzt natürlich noch nicht verraten, begründet werden.
Und da hört ihr auch unsere, also wir durften Bremerhaven selber nicht wählen. Hätte aber auch nichts zur Sache, glaube ich, getan.
Nee.
Da könnt ihr auch unsere Abstimmung zu den jeweiligen Trikots euch anschauen und vielleicht mal selber im Kopf so ein kleines Ranking machen und dann mal gucken, ob das mit eurer Meinung übereinstimmt, was wir sagen, und mit eurer Meinung übereinstimmt, was allgemein hinterher als Ergebnis rauskam, wer der Gewinner und wer der Verlierer dieses Rankings ist.
Ja, und ich sag mal, der schärfste Kritikpunkt an den Bremerhavener Trikots von den anderen Standorten ist halt, ja, die Masse an Werbung.
Bitte sag mir nochmal das Zitat, was die Bamble Bros genommen haben für unser Trikot. Das fand ich sehr schön.
Für die es nicht hören wollen, in deren Podcast haben sie gesagt, es wirkt so ein bisschen so, als hätten sie alle Werbungen in einen Topf getan, Deckel drauf, wild geschüttelt und dann einfach so weggeschmissen den Topf und alles ist so wild aufs Trikot gefallen, so ganz durcheinander.
Und da habe ich nämlich jetzt mal ein kleines Spiel für uns mitgebracht und mir persönlich war nicht so klar, wie viel überhaupt los ist auf den Trikots. Ja, irgendwie, man hat das Trikot an und sowas. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass jedes Jahr mindestens 8 Sponsoren dazukommen. Irgendwann sieht man noch gar nichts mehr. Irgendwann ist nur alles noch bunt und zugekleistert. Aber ich habe immer zur Aufgabe gemacht, einmal zu schauen, wie viele Sponsoren sind jetzt wirklich auf unseren Trikots. Einmal zum Vergleich, München hat einen. Ja, gut, der zahlt wahrscheinlich auch mehr als alle unserer Sponsoren zusammen. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Wir sind ja schon darauf angewiesen. Also, und nur mal ganz von vorne zu starten, wir wissen, dass die Sponsoren alle auf dieses Trikot rauf müssen, um irgendwie professionell in Eishockey in Bremerhaven spielen zu können. So, das hat alles Sinn und Zweck und das ist uns alles klar. Ändert nichts daran, dass es dadurch natürlich ein bisschen, ja, nicht ganz weit oben bei den Trikot-Ranken
landet. Wir werden dadurch natürlich nie so einen Contest gewinnen. So, ja. Das kann man, glaube ich, sagen.
Ja, das finde ich auch gut. Und wenn man sich denn mal festhält, was wir alles da haben. Wir haben Ameos haben wir, du zählst mit, Malte. Wir haben, manchmal kann ich nur die zur Hälfte lesen, darum muss ich ein bisschen raten. Ich glaube, Givoba sollte das sein. Dann haben wir Contact. Dann haben wir Steuermanns, Arendt, KSO, die Sparkasse, Bloch, Seier, AUK, Omega oder so. Ich kann es nicht ganz sehen.
Mm, was es ist. Ja, ja, ja.
Wir haben ist das BSG? Ich glaube, BSG. Nordic Campus haben wir. Wir haben, habe ich Sparkasse schon gesagt?
Weiß ich nicht.
SWB haben wir. Wir haben Deutsche See. Wir haben Sail 2025. Falls ich es noch nicht erwähnt hatte, ich glaube, der ist neu dazugekommen, weil man hat noch ein Fünkchen Platz auf diesem Trikot entdeckt und zwar im hinteren Kragen und da ist nämlich AOK raufgekommen. Aber Absurdität nicht zu überbieten. Wie fahren wir denn so jetzt?
Ich bin gerade irgendwie bei 16, 17. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, genau, ob wir Doppelungen hatten.
Genau.
Aber auf den Hosen haben wir sonst theoretisch auch noch 3 Sponsoren.
Stimmt. Also alles in allem sind wir bei rund 20 Sponsoren auf dem Trikot. Also auf dem Outfit, sagen wir mal so.
Und ich sag mal, guck mal, du musst diese 20 Sponsoren natürlich auch, also mach erstmal 20 Sponsoren auf so ein Trikot als Designer. Ja. Also kriegst du erstmal hin, ne? So.
Ja. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Also da kann selbst Karl Lagerfeld kommen und der wird dir das nicht besser designen können, glaube ich, das Ding.
Nee, ich glaube auch, da wird schon das Maximum rausgeholt und ich habe die Dinger ja auch denn lieber auf dem Ärmel oder so, als auf der Brust. So, da sind ja auch schon viele.
Es ist unglaublich viel los. Allein nur auf der Brust sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Sponsoren. Nur auf der Brust. Da sind die Ärmel noch nicht dabei. Es ist wirklich absurd, ist das. Also ja, ich will nur mal klarstellen, dass es jetzt keine Kritik sein soll, weil einerseits müssen wir irgendwie Sponsoren unterbringen, um das irgendwie alles bezahlbar zu machen und uns halt ein Matthew Ebden auch leisten zu können. Und andererseits wäre es auch nicht besser designen können. Also das bleibt ein
Pain. Und wichtig ist natürlich, was drunter ist, ne? Nämlich gute Spieler.
Also, ich dachte ein Sixpack, aber gut, jeden seins. Also.
Bei den meisten vielleicht, aber.
Ja, also von daher kann man das wahrscheinlich besser regeln, um unsere oder vor allem meine Kritik gegenüber dem Trikot mal wieder so ein bisschen zu relativieren, weil ich ja sehr kritisch immer bin. Habe ich aber tatsächlich nicht so weit gedacht, dass die Sponsoren. Also, ich mache ja ungern den Schwenk Richtung Fußball und Richtung Werder, aber bei dem haben sich zum Beispiel farblich die Sponsoren angepasst teilweise. Ja, also, um das Trikot dann noch schöner zu machen. Ich weiß nicht, ob das gar nicht erst in Frage kam oder alle abgelehnt haben. Ich halte beides für wahrscheinlich. Also, das wäre natürlich so ein kleiner Hinweis darauf, wie man es besser machen könnte. Aber, das ist, wie gesagt,
Und weiß, Leute, also, jetzt auch nochmal abschließend. Bitte, ne, nicht sagen, Nico und Malte haten diese Trikots, sie finden es alles scheiße.
Wir haben doch alles
scheiße.
Relativiert jetzt.
Ne, wir haben es doch alles erklärt und ganz ehrlich, ich muss auch nicht jedes Trikot schön finden. Selbst wenn es mein Verein ist, muss ich das nicht schön finden. Und das ist nun mal leider so, dass es einfach nicht das schönste Trikot der Liga ist. So, dafür haben wir das schönste Champions League Trikot. Da würde ich uns auf 1 ranken.
Ja, Ich auch. Und du hast mich überzeugt. Ich fand zuerst das Rote besser, aber es hat sich gedreht. Das Blatt hat sich gewendet. Das Weiße ist jetzt besser. Du hattest recht gehabt.
Ah, stark. Dann muss ich es doch gleich bestellen, glaube ich.
Mit App drauf.
Nee, ich weiß es nicht, Nico.
App ist cool. Vertrau mir.
App ist auch cool.
Und geiler Name. So kurz knackig. Abt. Drei Buchstaben. App.
Mad App.
Mad App. Mach's. Tu es. Tu es. Aber ja, und bestellt euch nicht Eminger, hat Malte mir gesagt.
Ach ja, auch witzig. Ich weiß nicht, vielleicht auch ein Hinweis einfach mal an die Penguins Crew, wenn ihr da Kontakte habt oder wer auch immer den Fanshop online pflegt. Wenn man auf die personalisierten Trikots geht und Eminger als Flock nehmen will, wird Eminger damit 2 M geschrieben. Und meiner Meinung nach ist das nicht korrekt.
Wo sind das?
Also ich bin hier bei dem
Kamera, aber ich weiß nicht, wo ich ihn halten soll.
Also bei den Champions Hockey League Trikots wird Eminger hier mit 2 M geschrieben.
Okay, das kann sein.
Und deswegen ist der leider gar
2 M, hast recht, ja.
Keine Option für das weiße Trikot mit Eminger drauf.
Eminger, ja.
Das müsste nochmal korrigiert werden. Ansonsten läuft das. Und ich denke, der Umsatz wird schon stimmen mit den Trikots aktuell.
Vielleicht jetzt nicht bei Eminger, aber generell bei den Trikots, das glaube ich auch. Würde mal interessieren, ob irgendjemand wirklich aus Unwissenheit, ich weiß ja nicht, ob die es dann hinten auch falsch draufdrucken oder ob das einfach nur auf der Website ein Fehler ist, das kann natürlich auch gut sein. Mhm. Wenn sie es hinten draufdrucken, dann schaut nur mal ganz kurz nach, wenn ihr einen geliefert bekommt mit Vladi hinten drauf. Also, ob das wirklich so korrekt ist. Ein M ist richtig. So, dann next one. Ganz kurzes Update, wirklich nur ganz kurz, weil ich weiß, es betrifft ja nicht jeden von euch, sondern nämlich nur 93 von euch, glaube ich. Nee, ohne uns sogar noch ein paar weniger.
Genau, 91, hast du gut gerechnet.
Genau, ich wusste nicht ganz genau, ob es 93 jetzt sind. Darum.
Ja, sind 93, okay. Sorry.
Der Ice Manager, wir krabbeln immer weiter nach oben, was die Mitgliederzahl angeht. Die Saison startet jetzt bald. Ich weiß gar nicht, bis wann man noch Transfers tätigen kann.
Bis quasi eine Minute vor Saisonstart müsste es noch gehen.
Dann habt ihr ja noch ein bisschen Zeit. Also von daher icemanager.com, glaube ich. Dann einmal ein Team zusammenstellen. Dann sucht ihr einfach mal nach Penguins-Podcast-Liga. Und dann joint ihr uns. Und dann malt ihr euch an und dann seid ihr Teil unserer Gruppe.
Ich muss jetzt schon wieder umbauen. Ich habe Verletzungssorgen.
Oh, jetzt schon.
Geht ja schnell. Geht gut los. Auf einer sehr wichtigen Position.
Und zwar? Wer fällt Tor. Aus? Ein Tor, das ist blöd.
Ja, ich habe da All-In auf einen Torwart mehr oder weniger gesetzt. Der ist jetzt verletzt.
Das ist wirklich blöd. Okay. Also siehst du, Malte ist auch noch nicht fertig. Aber man muss auch nicht final stehen jetzt, sondern ihr könnt erstmal zusammenwürfen, euer Kader, und dann euch nochmal so anderthalb Wochen Gedanken drum machen. Aber wir wollen jetzt erstmal die 100 Mitglieder vollkriegen. Also joint doch unsere Liga, wir würden uns drüber freuen. Und auch Kicktipp, weil ich jetzt einige Male angeschrieben wurde. Auch das steht hoffentlich auf der To-Do-Liste von Malte Giesemann. Wird es jetzt hoffentlich auch spätestens zum nächsten Podcast muss es Infos geben. Das sage ich jetzt einfach mal.
Ja, auf jeden Fall. Ich versuche das einfach mal schon jetzt diese Woche zu machen. Und dann vielleicht können wir euch auch irgendwie auf anderem Wege darauf hinweisen, dass es aktiv ist oder so.
Genau. Hast du schon einen Namen?
Vielleicht die Penguins Podcast Liga.
Penguins Podcast Liga.
Das wäre doch mal eine innovative Idee.
Also im Laufe der Woche könnt ihr uns dann darunter eventuell finden. So, das auch da zum Update. Und dann daten wir euch einmal mit Energy Bremen ab, um danach auf die kommenden 2 Gegner, nämlich Sonderjysk und mein persönlicher Lieblingsgegner, wenigstens vom Namen her, Rouen, zu blicken. Ein Hauch von Frankreich schwört denn hier durch den Penguins Podcast. Bis gleich.
Die Fishtown Penguins gibt's auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen, der offizielle Radiopartner der Fishtown Penguins. In Bremerhaven auf der 104,3, auf DAB Plus und im Stream auf energybremen.de.
Wie hatte es so schön, ich weiß gar nicht, wer das uns geschrieben hatte. Ich glaube Lars, so zweimal Podcast noch bis zum Saisonstart, war er das? Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, fand ich eine schöne Formulierung. Aber nur noch dieser Podcast, bis wir das nächste Mal in der Champions Hockey League nämlich spielen werden. Und zwar, wenn ihr den Podcast hört, direkt am Erscheinungstag, denn übermorgen. Übermorgen geht's gegen Sonderjysk in Voyens und am Samstag gegen Rouen in der Eisarena Bremerhaven. Und endlich sind wir Favorit.
Ja, gucken wir mal, ob uns das so liegt, ne? Aber die beiden Spiele sind natürlich schon irgendwo eingeplant, dass du sie gewinnst. So ehrlich müssen wir sein.
Hast du nicht gesagt, aber mit 8 Punkten bist du eigentlich durchschnittlich durch? Hast du 8 Punkte
gesagt? Man sagt im Schnitt 8 bis 9 Punkte reichen, ja.
Gut, also wenn wir die nächsten beiden Spiele gewinnen sollten, dann wären wir statistisch gesehen durch.
Das wäre auch gut, weil ich sag mal, in Prag und in Skelleftea ist schwer. Alles andere als einfach. Also
wir mussten auf jeden Fall ja einen Sieg holen, der vielleicht jetzt außerplanmäßig wäre. Und den haben wir ja schon am ersten Spieltag reingetütet. Das war das Positive.
Ja, das war natürlich der optimale Start für Sonderjysk, gegen die wir am Donnerstag spielen. Ich werde übrigens da sein. Ich freue mich richtig. Geil. Das wird mein erstes Spiel im Stadion in der neuen Saison. Dann gleich auswärts in Dänemark. Wird cool.
Mit ganz vielen von euch.
Ja, ich bin gespannt, wie voll das da wird. Also ich werde da auch übernachten. Vielleicht übernachten da der eine oder andere auch noch. Kann man danach noch irgendwie weiterziehen. Ja, ich weiß noch nicht. Also ich fahre auf jeden Fall mit meinem guten Kumpel Markus und der hat unsere Unterkunft gebucht. Ich weiß gar nicht genau, was er gebucht hat, ehrlich gesagt, aber ich bin einfach dabei. wird schon. Nee, Sonderjysk, die haben auch 2 Champions-League-Spiele natürlich schon absolviert. Beide auswärts, beide Male ordentlich verloren. Gegen Straubing gab es ein 0-3. Wenn man mal auf die Statistiken guckt, haben sie 38 Torschüsse kassiert, 21 selber gehabt. Sag mal so, war eine deutliche Nummer in Richtung Straubing. Und danach in Salzburg wurde es eigentlich nicht wirklich besser. Da haben sie nämlich 43 Torschüsse kassiert. Oh. Zwar auch 25 geschossen, aber im Endeffekt 2-6 verloren. Ja, und grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, nach dem Testspielsieg, den sie gegen die Pinguins ja hatten, am 18. August, lief es nicht mehr so. Nämlich die 5 Spiele danach sind alle verloren gegangen. Beide Testspiele noch, das erste Ligaspiel in Dänemark und auch jetzt die beiden Champions-League-Spiele. Das ist, die Stimmung könnte, glaube ich, besser sein.
Aber und angeschlagene, was sind das? Boxer, ne? Angeschlagene Boxer sind die gefährlichsten.
Ja, gutes Sprichwort.
Ist es oder
aber
nicht?
Ich hoffe,
ist
dass
so?
Ich, ja, ist okay. So. Aber ich hoffe, dass sich das nicht bewahrheitet. Das stimmt. Wenn wir nochmal aufs Testspiel blicken, da hat Bremerhaven ja auch 2-0 geführt in Bojens und hat dann 4 Gegentore am Stück gefressen, bevor Brukisa kurz vor Schluss noch den Anschlusstreffer erzielen konnte. Aber ja, da war noch nicht so viel zu holen. Trotzdem, Testspiel bewerten wir nicht über. Ich sehe uns da schon klar in der Favoritenrolle. Allein jetzt durch die ersten beiden Spiele der jeweiligen Teams müssen wir da 3 Punkte holen, oder?
Definitiv. Ich glaube, du wirst eindeutiger tippen, dass es ein eindeutigerer Sieg wird. Aber bei mir ist es ein 3-1.
Nico, du weißt, ich bin im Stadion. Das steht für Spektakel.
7-5.
Ein Stadionbesuch von mir ist mit Spektakel verbunden. Deswegen sage ich, ja komm, ich sage auch 6-2 Bremerhaven.
Das ist Spektakel genug.
Oder?
Und dann Rouen, die sagen mir wirklich gar nichts.
Ja, Rouen ist so ein bisschen vielleicht auch eine Wundertüte, aber sind die letzten Jahre eigentlich häufiger in der Champions League dabei gewesen. Haben jetzt 2 Heimspiele gehabt in der Champions League. Haben beide verloren, aber ich muss sagen, ergebnistechnisch ist das okay gewesen. Haben das erste Spiel gegen Klagenfurt verloren, 4-2. Klar lagen 4-1 hinten, da gab es super viele Strafzeiten in dem Spiel, auch direkt Faustkampf von Anthony Reck, den kennen wir noch, hat DEL gespielt, auf den werden wir treffen am Samstag. Statistik war zwar auch Richtung Klagenfurt, aber nicht ganz so deutlich wie die anderen Spiele von Sonderjysk. Und das zweite Spiel hat Rouen gegen Třinec verloren. Die sind, glaube ich, tschechischer Meister, wenn mich nicht alles täuscht. Und da haben die Franzosen zwischendurch 3-1 geführt. Nämlich bis zur 45. Minute sogar haben sie 3-1 geführt und haben dann leider innerhalb von 9 Minuten 4 Gegentore bekommen. Wow. Da gab es dann so einen kleinen Einbruch, aber vielleicht haben die Tschechen da auch einfach nochmal einen Gang höher geschaltet. Aber man merkt, man darf die auf gar keinen Fall unterschätzen. Ist, glaube ich, eine eklige Truppe. Alleine daher, dass man die eben nicht gut kennt. So, weil man weiß nicht viel über die spielertechnisch. Klar, Anthony Reck kennt man, aber sonst, wenn ich mir den Kader so angucke, ist da nicht unbedingt viel, was mir was sagt. Nämlich eigentlich, genau gesagt, gar nichts. Außer du kennst den guten Florian Tschakiaschwili.
Nee.
Hört sich eher so an wie ein Fußballer von Freiburg in der Saison 2004, 2005, ist aber ein französischer Verteidiger. Also ja, ist eine Wundertüte, glaube ich, aber trotzdem auch da Bremerhaven, vor allem zu Hause in der Favoritenrolle, wird ein 4-1.
Hätte ich jetzt auch gesagt, tatsächlich. Ah, dann sage ich 4-2.
So, damit können wir leben. 6 Punkte brauchen wir. Wir brauchen den 6-Punkte-Podcast nächste Woche. Wir brauchen
den 6-Punkte-Podcast, den ersten für diese Saison. Damit wären wir auch hoffentlich so gut wie durch. Wenn man Malte Statistiken glauben mag.
Ja, schon. Okay. Ich meine, es gab auch schon ein bisschen komische Ergebnisse. Ein paar Favoriten sind am Straucheln. Genf zum Beispiel hat auch das zweite Spiel verloren. Ja. Aber es trotzdem, 9 Punkte, die würden reichen, bin ich mir sicher.
Ansage. Und die holen wir uns jetzt auch. Also, Malte, dir erstmal viel Spaß denn in Dänemark. Dann bringen die 3 Punkte sicher wieder mit nach Hause.
Ich gebe alles.
Trink nicht so viel, du Schluck Specht. Ganz wichtig.
Nein.
Und dann blicken wir noch einmal auf nordsee-zeitung.de. Da erfahrt ihr alles zu den vergangenen beiden Spielen, auf jeden Fall, und auch zu den kommenden beiden Spielen. Erfahrt ihr dort alles und vielleicht kriegt ihr dort auch den ersten Hinweis, ob wir eine Kicktipp-Runde gestartet haben.
Ich hoffe.
Ja auch sagen. Und dann blicken wir nochmal auf die Sparkasse, auf vespa.de oder bei eurer Visa Elbe Sparkasse des Vertrauens bekommt ihr alle Infos zur offiziellen Kreditkarte der Fishtown Penguins.
Die haben einen neuen Trailer, Nico, hast du es gesehen?
Nee.
Die Sparkasse. Für die Fishtown Penguins Kreditkarte. Ist mit Jan Urbas.
Nein.
Ja. Doch, ist absolut genial. Müsst ihr euch reinziehen.
Wir sind jetzt auf einer Ebene mit Jan Urbas. Beide machen wir Werbung dafür.
Ja. Nur er hat sie wahrscheinlich noch nicht. Im Gegensatz zu uns.
Das stimmt. Das stimmt. Er hat den besseren Deal auch wahrscheinlich. So eine Scheiße.
Eine slowenische Bank.
Gut, und dann 6-Punkte-Podcast. Ihr wisst Bescheid. Malte, es war mit Fest. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder.
Ich freue mich drauf.
Treibt's alle nicht so wild. Und dann bis nächste Woche.
Gehabt euch wohl.
Kuss. Tschüss.
Der Pinguins-Podcast der Nordsee-Zeitung mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown-Pinguins-Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de.